Simon, schön, dass du immer noch bei uns bist. Wir unterhalten uns über apologetische Fragen, also die Fragen, ob der christliche Glaube wahr ist, zuverlässig ist, vertrauenswürdig ist. Und eine der Fragen, die wir am Sonntag ja noch nicht beantworten konnten, aber heute dran ist, ist die Frage, naja, schön, dass du Apologet für den christlichen Glauben bist, schön, dass du aufzeigst, was die Indizien dafür sind, dass der Glaube echt ist, real ist, dass es wirklich den Gott gibt. Und dass er so ist, wie er im Neuen Testament beschrieben wird. Aber die anderen Religionen haben ja auch ihre Experten. Also die anderen Religionen haben auch ihre Apologeten. Was macht man denn da eigentlich mit der Situation jetzt?
Gut, ich denke, wir sollten als Christen nicht davon überrascht sein, dass wir Angehörige aus allen Weltanschauungen finden, die intelligent sind und ihre Weltanschauung auch dementsprechend rhetorisch gut und an mancher Stelle vielleicht auch vermeintlich argumentativ überzeugend rüberbringen wollen. Und das sollte uns nicht überraschen. Das Beste und Einfachste und Einzige, was man da tun kann, ist sich eben die Argumente jeweils eben anschauen und dann gegeneinander aufwiegen und schauen, wie zuverlässig, wie tragfähig sind die. Was mir auffällt bei Apologeten aus anderen Richtungen ist, dass interessanterweise, also es trifft jetzt vielleicht verschiedene Religionen eher, aber zum Beispiel im mormonischen Glauben, also wer die mormonische Glaubensgemeinschaft kennt, da ist es so, dass die Hälfte der Apologetik sich da gefühlt nur darum dreht, die moralischen Verfehlungen ihres Gründers irgendwie zu rechtfertigen, warum das jetzt okay war, dass er 50 Frauen hatte oder dass dies und das, dass er eine Armee hatte und Geld hatte und dasselbe erlebe ich auch bei anderen Gruppierungen und Religionen. Und das finde ich interessant, das muss ich als Christ gar nicht machen. In der Regel finden die meisten Leute Jesus ziemlich cool. Und diese ganze Art von Apologetik, behaupte ich mal, unterscheidet sich schon mal da von dem, was wir als Christen haben. Dass wir eben nicht die ganze Zeit irgendwie rechtfertigen müssen, dass Jesus nicht einfach nur ein Sektenführer war, der Sex, Geld und Macht angestrebt hat und sich da religiöse Offenbarungen aus dem Ärmel geschüttelt hat. Das ist für mich eine Unterscheidung, die ich da machen würde oder wo ich zu vielem von Apologetik in anderen Glaubensrichtungen auch einen Unterschied ziehe. Und ansonsten überzeugt es mich halt oft auch einfach nicht so. Also ich habe jetzt so ein paar Reaktionsvideos gemacht auf islamische Apologeten. Gerade bin ich dabei, ein Video zu schneiden, wo es darum geht, dass einer, eine Seite mit fast 90.000 Abonnenten, wirklich behauptet, im Psalm 84 wird die Kaaba in Mekka beschrieben. Oder in 5. Mose 18 wäre eine Prophezeiung über Mohammed zu finden. Oder Jesus sei gar nicht wirklich gekreuzigt worden und dann gab es diese und jenen gnostischen Gruppen Anfang des 2. Jahrhunderts, die haben das ja auch so gesehen. Also Argumente, die ich einfach schlecht finde. Also
Und die einfach unwahr sind, weil die Tatsachen sie nicht hergeben.
ja, richtig. Und da bei allem Respekt, also ja, es gibt verschiedene Leute, die ihre Weltanschauung auch rüberbringen wollen und mir persönlich geht es dann in der Regel so, dass ich die Argumente nicht für besonders gut empfinde. Also jetzt gerade im Islam, in der islamischen Apologetik werden dann Argumente vorgebracht, wie die Zahlenwunder im Koran, dass dann 365 Mal das Wort Tag im Koran steht. Jetzt ist das Problem nur, dass laut einem islamischen Kalender das Jahr nur 354 Tage hat, aber wie erklärt man sich das? Naja. Und solche Punkte werden dann da angeführt, die ich dann einfach für nicht stichhaltig finde. Oder dann wird da den biblischen Texten Gewalt angetan, um irgendwie da noch Mohammed-Prophetien rauszuschütteln. Oder wird dann versucht, die Embryologie im Koran als etwas, was damals noch keiner wissen konnte, zu beschreiben. Ich persönlich finde es nicht überzeugend. Und da muss aber jeder für sich selber einfach die Argumente von verschiedenen Weltanschauungen sich angucken und überlegen, wie sieht das jeweils aus?
Ich finde übrigens, danke, den Punkt recht spannend, dass man nicht wirklich Apologetik im Sinne von Entschuldigung machen muss für Christus und für die Apostel. Sicherlich sind die Apostel auch nicht fehlerfrei gewesen. Also das Leben wird relativ brutal ehrlich dargestellt. Aber das ist auch etwas, was das Neue Testament ja nie behauptet. Es behauptet nie, dass die Christen irgendwelche Supermenschen sind, sondern zeigt ja eben gerade ihre Sündhaftigkeit und ihre Not für jemanden auf, der ihre Sünde vergibt. Gleichzeitig ist es aber interessant, dass ist es nicht so, dass die Art und Weise, wie die Apostel gelebt haben, ein Indiz, ein starkes Indiz für die Auferstehung von Jesus ist. Weil immer natürlich so ein bisschen die Frage ist, warum hat man denn mit so einer Energie und mit so einer Leidenschaft die Auferstehung von Jesus in der damaligen Zeit verkündigt? Man hat ja selber keine Vorteile daraus gehabt. Ja? Also man hat weder mehr verdient im ersten Jahrhundert, wenn man darauf sozusagen bestanden hat, dass ein Kreuzigter auferstanden ist, noch war man angesehener von der Gesellschaft, noch hat man sexuelle Vorteile gehabt, sondern ganz im Gegenteil, es war in jeglicher Hinsicht von Nachteil, diese Botschaft zu glauben, dass ein Gekreuzigter auferstanden ist und mir ewiges Leben gibt. Und ich finde, das ist eines der stärksten Indizien für die Authentizität, für die Echtheit des christlichen Glaubens, dass man einfach die Leute, die bezeugen, wir haben Jesus wirklich gesehen, wir sind Zeugen seiner Auferstehung, sie haben aus der Botschaft keinen Profit gemacht. Und die Botschaft in gewisser Weise, du fragst dir die Frage, warum haben die das geglaubt? Warum haben die das mit so einem Feuereifer verkündigt? Ich sehe keine falschen Motive, ich sehe keine falschen Gründe, warum man sowas glaubt, außer dass man tatsächlich das erlebt hat, dass man Jesus tatsächlich auferstanden gesehen hat und gesagt hat, dafür stehen wir, dafür, das bezeugen wir.
Ja, das sehe ich auch so. Also in Kombination mit dem leeren Grab, für das man jetzt separat einen Case machen müsste und den man auch sehr gut machen kann, warum das Grab Jesu wirklich leer war. Und ist das wirklich ein super starker Case, den man machen kann, aufzuzeigen. Wir haben hier ein leeres Grab und wir haben hier Leute, die sagen, wir haben den Auferstandenen gesehen, ganz offensichtlich, aber kein Sex, kein Geld, keine Macht irgendwie daraus abgeschöpft haben und dann zu irgendwelchen Supergurus wurden. Wenn man im Neuen Testament liest man ja eher dann von Aposteln, die angepackt haben, die gearbeitet haben. Wenn wir da so von dem Sitz im Leben der Texte sprechen, müssen wir uns ja fragen, warum wird da so viel über Verfolgung und Nachteile und so weiter geredet? Dann haben wir ja auch viele kirchengeschichtliche Dokumente, die sehr früh sind, die uns bei einigen der Apostel ziemlich zuverlässig darlegen, dass die einen Märtyrertod gestorben sind. Und bei denen, wo man es nicht so gut weiß, man zumindest davon ausgehen kann, dass sie bereit gewesen sind, ihn zu erleiden. Also Menschen leiden für Lügen, Menschen sterben auch für Lügen, aber keiner ist so doof, dass er eine Lüge selber in die Welt setzt und dann für diese Lüge leidet und stirbt.
Genau, also genau wissen, dass es eigentlich eine Lüge ist. Also ich kann nicht wissen, dass ich eine Lüge glaube und die Lüge irgendwie attraktiv finde und dafür sterben, aber zu wissen, das ist eine Lüge und trotzdem mein eigenes Leben dafür hinzugeben, relativ unwahrscheinlich.
Gut, da könnten jetzt manche noch einwenden und sagen, ja, vielleicht haben sie es wirklich geglaubt und haben es nicht aus bösartigen Gründen in die Welt gesetzt, aber sie waren halt irregeleitet und haben sich dann so einen Wahn reingesteigert. Da bist du jetzt der NT-Umweltexperte. So wie ich eben informiert bin, entspricht es aber überhaupt nicht dem damaligen Denken, weder in der jüdischen Tradition noch eben hat es plausibel erschienen in der heidnischen Umwelt, an einen auferstandenen Messias zu glauben. Also das war nicht ein bereits vorher angelegter Gedanke, in den man sich hätte reinsteigern können, sondern es stand konträr zu dem, was man im Judentum geglaubt hat, wo man von einer Auferstehung von allen Menschen am Ende der Zeit ausgegangen ist, aber nicht von der Einzelauferstehung des Messias. Ja. Und gerade in dem heidnischen, griechisch-römischen Kontext hat man jetzt mit so einer Aussage nicht unbedingt gerade eine plausible Botschaft rübergebracht.
Ganz im Gegenteil. Und die Bibel ist da, die Evangelien sind da brutal ehrlich und sagen, dass selbst nachdem Jesus auferstanden ist und sich seinen Jüngern gezeigt haben, einige zweifelten. Also das war nicht so, dass sie gesagt haben, endlich haben wir eine gute Erklärung. Das ist sozusagen, was wir uns wünschen, sondern es stand eher die Frage, das kann doch überhaupt nicht sein. Und es war eher, dass der auferstandene Christus seine Jünger überzeugen musste und sagen musste, schau mal her, ich bin echt, ich bin real, ich bin wirklich auferstanden. Und den Zweiflern nachgegangen ist und gesagt hat, nimm deine Hand, lege deine Hand in meine Hand, lege sie in meine Seite und sehe, ich bin es echt und ich lebe. Ja. Okay, ich glaube, wir kommen vom einen Punkt zum nächsten. Vielen Dank, Simon. Macht viel Spaß mit dir. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Wir haben noch ein oder zwei Fragen.